Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Michael Groß, Change Coach, Olympiasieger im Schwimmen, Honorarprofessor an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Michael Groß. Lieber Michael, der Blick auf deine Buchtitel verrät so einiges über dich als Person und die Themen, die dir wichtig sind. Es geht viel um Siegen, Selbstcoaching und Eigenmotivation, Veränderung als Chance nutzen und Change Management, um Führungskräfte im digitalen Zeitalter und die KI-Revolution in unserer Arbeitswelt. Buch, Sprache und das Wasser sind die Elemente, in denen du dich am wohlsten fühlst. Du bist ein sehr erfahrener Coach und Change-Berater, Honorarprofessor an der Goethe-Universität in Frankfurt für Organisation und Führung im digitalen Zeitalter und Olympiasieger im Schwimmen. Ich habe dich immer als einen sehr analytischen, fokussierten, hochkonzentrierten und vor allem zielorientierten Menschen erlebt, der sich ständig hinterfragt, um besser zu sein, der einen großen Durchhaltewillen besitzt, der als Leistungssportler im Training 38.000 Kilometer geschwommen ist, um in den in Summe 12 Wettkampfkilometern immer als Sieger aus dem Becken zu steigen. Michael, lass uns darüber sprechen, welche Fähigkeiten Führungskräfte und Teams brauchen, um die Transformation in ihrer Organisation erfolgreich zu meistern. Auf welche Future Skills kommt es an? Welche müssen wir jetzt erlernen? Und natürlich sind wir sehr gespannt darauf, wie bei dir, dem promovierten Sprach- und Literaturwissenschaftler, die Kritik an unserem neuen TikToks-Buch ausfällt. Lieber Michael, schön, dass du heute unser Gast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich.
Wir reden ja viel über Veränderung und Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft. Wie sieht es mit deiner eigenen Veränderungsbereitschaft aus? Wie schaffst du es immer wieder, dich zu motivieren oder auch aus der Komfortzone herauszukommen?
Also es geht vor allen Dingen über das, was draußen passiert und die Anreize. Das waren früher im Sport beispielsweise Gegner, die etwas konnten, was ich selber nicht konnte. Nicht um es zu kopieren, sondern als Impuls zu nehmen, was kann ich selber weiterentwickeln. Jetzt aktuell natürlich alles, was mit dem Thema künstliche Intelligenz zu tun hat beispielsweise, was extremen Einfluss auf uns alle hat, mehr oder weniger, kürzer oder länger, das muss man mal gucken. Das weiß noch niemand so genau. Also insofern, das sind so die Impulse. Das kommt nicht alles aus einem selber heraus. Also das habe ich auch noch keinen Menschen getroffen, der alles aus sich selber herausholt, sondern die externen Impulse, auch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Studentinnen, Studenten spielen da auch beispielsweise heutzutage eine große Rolle, die Impulse geben, andere Blickwinkel. Die sind ja mittlerweile jünger als meine eigenen Kinder. Und die bleiben ja gleich alt, das darf man nicht vergessen. Man wird selber älter, aber die Studentinnen und Studenten bleiben ja gleich alt, weil es kommen ja immer wieder neue nach. Und das sind ja mittlerweile Digital Natives, denen sich bestimmte Fragen, die wir uns stellen, die älteren Babyboomer gar nicht stellen und gleichzeitig die ganz neue Fragen stellen. So, und das ist dann, was einen dann beispielsweise anregt, immer wieder zu gucken, inwieweit das, was man in seinen Vorlesungen, Seminaren macht, noch aktuell ist, noch anschlussfähig ist, etc.
Und dann beschäftigst du dich wie tief mit diesen Themen?
Ja, da muss man sich gucken, wie tief kann man reingehen. Ich gebe mal ein aktuelles Beispiel, das Thema künstliche Intelligenz, was das Thema Technologie anbetrifft. Da braucht man ein gewisses Basiswissen, ja, dass man weiß, um was geht's da eigentlich. Also beispielsweise, dass die großen Sprachmodelle am Ende des Tages ja nächste Wortvorhersager sind. Die haben ja kein Bewusstsein in dem klassischen Sinne, wie wir Menschen das haben. Reflektieren auch nicht. Also beispielsweise ist ja immer ganz schön, wenn man diesen Sprachmodellen eine einfache Frage stellt. Beispielsweise, meine Frau hustet, warum? Ja, so ganz aus dem Kontext, wenn wir uns gegenüberstehen, wir Menschen, können den Kontext aber sofort erfassen und wissen, aha, die hat eine Allergie, weil wir stehen gerade auf dem Feld. Oder die ist wirklich krank und hat irgendeinen Sinusitis. So, das ist ja kontextfreie Zone, künstliche Intelligenz. Und da kommen dann auch mal ganz lustige Bemerkungen raus und manchmal etwas, wenn man so schön in Norddeutsch sagt, overengineered. Also da versucht man immer freundlich zu sein, immer auf alles eine Antwort zu haben und das natürlich auch noch möglichst perfekt, was es natürlich nicht gibt. Und da versuche ich natürlich schon einen gewissen Grundstock an Kenntnissen zu haben, wohl wissend, dass das an der Oberfläche ist für die Leute, die wirklich Ahnung haben, ja, beispielsweise. Und dann gibt es natürlich Aspekte, wo man dann ganz tief in das Detail geht, wobei ich mich da auch auf das konzentriere, wo ich wirklich jetzt aktuell Ahnung habe. Also man muss auch dann irgendwann sagen, okay, da kommst du nicht mehr mit, beziehungsweise das ist vergebene Liebesmühe und das lässt man dann sein. Und das brauchst du für dein Handwerkszeug. Ja, wie zum Beispiel das Grundverständnis der Technologien, was das Thema künstliche Intelligenz anbetrifft, weil es gibt ja nicht nur die Sprachmodelle, die im Fokus der Öffentlichkeit stehen.
Sind das so Momente der Wahrheit, wo du feststellst, mit dem Aufkommen von KI in einer, ich sag mal, Form, dass wir das alles auch als Konsumentinnen einfacher nutzen können, als die Programmierer das schon seit vielen Jahrzehnten machen? Sind das so Momente der Wahrheit, wo du verstehst, dass du dich verändern musst? Oder sind das ganz andere Momente gewesen in deinem Leben, wo du wusstest, jetzt muss ich umstellen, umsteigen, was ganz anderes tun?
Also klar gibt es solche Momente der Wahrheit, die man natürlich erst im Nachtragen, also ex post, dann feststellt, dass das Momente der Wahrheit sind, weil man ja nicht weiß, was danach kommt. Also beispielsweise bleiben wir beim Thema künstliche Intelligenz. Ich hatte schon 2012, also schon über ein Jahrzehnt her, das erste Projekt, damals hieß es ja Big Data, ja, Machine Learning, da gab es den Begriff künstliche Intelligenz in dem Sinne noch nicht. Und das war für einen Turbinenhersteller. Flugzeugturbinenhersteller. Und der hatte die Idee eines Geschäftsmodells zum Thema Predictive Maintenance, also vorausschauende Wartung, indem ich nicht mehr die Triebwerke verkaufe und die Service und Wartung dazu, wie das so traditionell erfolgt, sondern ich verkaufe die Betriebszeiten. Ich verkaufe Zuverlässigkeitsraten. Ich verkaufe keine Triebwerke mehr, auch nicht den Service. Ich verkaufe die Zeit, die nutzbar sind. So, und das war total spannend. Da lernt man ja was dazu, weil mein Job war das Thema Change Management von dem Team. Also weil das natürlich Veränderungen im Vertrieb hat, im Kundenservice. Überall sind andere Prozesse da notwendig, anderes Verständnis. Wenn man keine Triebwerke mehr verkauft, sondern Nutzungszeiten. Ja. So, und da habe ich mir vorgestellt, was passiert eigentlich, wenn das in allen möglichen Berufen möglich wird? Durch damals Machine Learning und Big Data Management. Und dann kam der iPhone-Moment. So würde ich das bezeichnen, durch die Sprachmodelle mit dem Publikation vom November 2022 von ChatGPT, OpenAI, was ja absehbar war, es war noch nicht absehbar, wann das passiert. Und da war ich dann eigentlich nicht groß überrascht und habe dann auch relativ schnell, ausgelöst durch eigene Projekte, die dann schon die ganze Zeit kamen, die Antizipationsfähigkeit, was passiert eigentlich dann mit meinem Job und was passiert bei den Kunden?
Was passiert mit deinem Job? Du als Coach, es gibt ja schon die Ersten, die jetzt sagen, sie lassen sich von der KI coachen, gehen gar nicht mehr zum Therapeuten. Hast du Sorge davor, dass sich dein Job ersetzen lässt durch die KI?
Also teilweise findet das ja schon statt. Also ich habe beispielsweise jetzt ein Training, öffentliches Training zum Thema Führung mit KI. Und eine Teilnehmerin hat gesagt, also KI ist immer da, 24/7, immer freundlich, hat immer eine Antwort. Und das ist natürlich eine Entmenschlichung der Kommunikation. Und da muss man natürlich aufpassen, erstmal für sich selber, dass man jetzt die KI nicht als eierlegende Wollmilchsau für alle Lebenslagen beschäftigt. Nur was ich da mitbekomme in solchen Trainings oder auch bei Vorträgen, was die Leute schon alles mit der KI besprechen, da denkt man sich, holla, also da bin ich vielleicht oldschool, das würde ich jetzt nicht machen, sondern ich würde auch gucken, dass ich selber was entwickle. Also Resilienz beispielsweise, menschliche Resilienz entwickelt sich ja auch stark in der Interaktion von Menschen und nicht mit Maschinen, das darf man nicht vergessen. So, und das heißt, zugespitzt formuliert, das ist meine These, die ich auch nach vorne stelle, je mehr unsere Arbeitswelt durch KI und künstliche Intelligenz durchdrungen wird, desto wichtiger wird der Mensch und der menschliche Faktor, der den Unterschied macht. Warum ist das so? Stellt sich jeder mal vor in seinem Job, KI ist in jedem Winkel präsent. Das wird ja ein Einheitsbrei, weil dadurch wird ja die Gleichmacherei, weil die KI lernt ja von uns Menschen und lernt letztlich das Gleiche.
Ist eine Optimierungsfunktion, ja?
Genau, ist eine Optimierungsfunktion. Lernt das Gleiche und es wird immer weiter optimiert und irgendwann ist natürlich alles durchoptimiert und alles gleich, was man dann bekommt. Wer macht dann noch den Unterschied? Wir Menschen wiederum, mit einem gewissen Chaosfaktor, mit allen möglichen Geschichten, die uns Menschen halt auszeichnen.
Und mit Erfahrung. Ich finde, das ist eigentlich das Interessante, wenn Erfahrung das ist, was deinen Coaching-Beruf auszeichnet, vielleicht am Ende des Tages. Wie kriegst du eigentlich Erfahrung, wenn die rudimentären Aufgaben durch eine KI gelöst werden? Weil unsere beide Erfahrung ist ja, dass wir viele Dinge ja gemacht haben in der Vergangenheit.
Ja, da ist wiederum ganz interessant, dass man ja mit den Studierenden das reflektieren kann. Und die sind alle, wie gesagt, jetzt Anfang 20 bis Mitte 20 so. Und da sieht man ja, was Erfahrung wert ist und wie die mit Erfahrung umgehen. Beispielsweise das Thema Antizipationsfähigkeit von uns Menschen. Dass wir weiter denken als vom Jetzt, dass wir antizipieren. Was gibt es für Alternativen, die abwägen? Ja, das ist ja etwas, was ureigen die menschliche Fähigkeit anbetrifft. Und da tun sich viele jüngere Menschen schwerer als wir Älteren. Das ist ganz interessant. Das merkt man dann auch beispielsweise bei Klausuren. man weiß ja nicht, wer hinter den Klausurarbeiten steckt als Person. Es ist aber sehr interessant, dass es doch eine höhere Anzahl an Studierenden im Vergleich zu 10, 15 Jahren, also ich rede jetzt von diesen großen Zeiträumen, doch eine Herausforderung ist zu antizipieren. Ja, also einen bestimmten Fall A zu bekommen, eine Methode B zu bekommen, eine Methode C zu bekommen und dann zu sagen, ja, wenn ich das alles mal in einen Topf schmeiße, was heißt das eigentlich in dieser konkreten Situation? Was ist der nächste Schritt? Wie könnte man dieses Problem lösen? Da kann man natürlich auch KI fragen, theoretisch, praktisch aber nicht, weil das kann die KI eben nicht, dass man sagt, nimm dieses Modell, nimm diesen Case, dieses Hintergrundwissen, das hat alles die KI nicht, was wir Menschen haben, Stichwort Erfahrung. Und dann daraus etwas Neues zu machen. Da tun sich, das ist ganz interessant, halt viele Menschen schwer.
Ist dieses Hinterfragen etwas, was du aus dem Sport im Besonderen gelernt hast?
Also das lernt man sicherlich bei mir, in meinem Fall als geborener Frankfurter und der in Frankfurt groß geworden ist, an der linksliberalen Goethe-Uni studiert hat und ganz andere Lebensentwürfe gesehen hat während des Studiums. Ja, also da wurden ja Seminare vom SDS, also Sozialistischen Deutschen Studentenbund, gesprengt. Ja, also nicht physisch gesprengt, sondern sinnbildlich gesprengt, dass man nichts mehr machen konnte und sich auf andere Lebensentwürfe einstellen konnte. Insofern spielte da mein soziales Umfeld außerhalb vom Sport fast noch eine größere Rolle.
Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Was hat dich da zu bewogen, in diesem Kontext mehr die Dinge zu hinterfragen, die uns zusammenhalten?
Ja gut, weil das einfach eine politische und soziale, nicht eine Gesinnung ist, sondern diese kritische Theorie aus Frankfurt. Ich habe im Institut für Sozialforschung, wurde ich promoviert. Und da kriegt man nun mal sehr, sehr viel mit, Dinge hin kritisch zu hinterfragen. Also wenn ich an der Goethe-Universität, wo sonst, ja, muss man sagen, insbesondere damals, aber heute genauso. Und deswegen ist das bei mir, das kommt nicht so sehr vom Sport her, sondern einfach von meinem sozialen Umfeld.
Wenn du jetzt auf die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft blickst, wie ist dein Blick nach vorne?
Also es ist extrem spannend, weil wir eine Multikrisensituation haben, die sich vor 10 Jahren kein Mensch vorstellen konnte. Also wir kommen aus einer jahrelangen Pandemiephase global. Wir haben plötzlich wieder Krieg in Europa. Also wir, die ältere Generation Babyboomer, kennen ja den Kalten Krieg. Aus den 80ern, 90er Jahre dachte man, das ist alles jetzt vorbei. Dann hat man festgestellt, ja doch nicht so. Jetzt findet die Rolle rückwärts statt. Und das ist natürlich insbesondere für die jüngere Generation jetzt das Thema KI, die das noch dazu kommt, was direkten unmittelbaren Einfluss auf viele Berufsbilder hat. Frag mal Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, insbesondere die hochwertigen Berufe haben da eine Herausforderung. Das ist nicht so sehr der Gebäudereiniger.
Oder der Handwerker oder der Baustellenarbeiter.
Ja, die können durch KI fast noch eher profitieren. Stichwort Fachkräftemangel, wie kann KI einem helfen dort? Natürlich kann die KI einem nicht helfen, den Nagel in die Wand zu schlagen, aber das Thema Ausbildung, Fortbildung, da kann sicherlich die KI denen wesentlich Unterstützung liefern. Und da gibt es eben Berufsbilder, die auch verschwinden werden. Also das ist auch, glaube ich, relativ klar, was auch kein neues Phänomen ist. Was neu ist und für viele, die Erfahrung haben, extreme Anforderungen nach sich zieht, ist die Geschwindigkeit. Wobei, ich habe mir von einem schlauen Wirtschaftsinformatiker sagen lassen an der Goethe-Uni, wo man dann auch quasi die Technologien nahegebracht bekommt, Innovation wird niemals mehr so langsam sein wie heute. Ja, ich so, okay, was bedeutet das? Ja, es ist, Innovation ist immer, der langsamste Punkt von Innovation ist heute. Ja, früher war sie noch langsamer, in Zukunft wird sie aber schneller sein. Da kann ich wetten, ja, dass die schneller werden. Und dann muss man, dann überlegt man sich, jo, das stimmt leider. Ja, wenn man sich mal die technologischen Sprünge anguckt, ja, mit verschiedenen auch physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die alle sich in unserem Telefon wiederfinden und in Geräten, die wir haben, wiederfinden, dann sieht man ja, dass die Innovation niemals mehr so langsam sein wird wie heute.
Also ist dann das Bedürfnis, etwas Altes zu bewahren, daran festzuhalten, eigentlich ein Irrglaube?
Es wird sogar noch stärker, das Bedürfnis. Das sieht man ja an vielen politischen Entwicklungen, ja, dass viele an etwas festhalten, also krampfhaft festhalten und bewahren wollen, was es so nicht mehr gibt. Beziehungsweise was es noch gibt, aber auf eine andere Art und Weise erhaltenswert wäre. Und letztlich ist der alte Change-Spruch, ja, um das zu erhalten, was wir haben, müssen wir uns verändern. So. Leider ist es so, dass dann halt vermeintlich einfache Lösungen, ich will jetzt gar nicht von Politik reden, das findet auch manchmal in Unternehmen statt, vermeintlicherweise in höheren Zuspruch finden. Warum? Weil sie halt leicht erscheinen. Dass es hinterher anders kommt und dass es hinterher viel schwieriger ist als gedacht, daran will sich ja dann keiner mehr erinnern. Ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Also da gibt es genügend ja Beispiele.
Wie nimmst du die Veränderungsbereitschaft in Unternehmen wahr? Also wenn ich in Beiratssitzungen sitze, dann habe ich oft die Diskussion, oder ich beobachte zumindest das Verhalten von Geschäftsführungen, dass es immer noch leichter ist, 20 Millionen Euro in eine Maschine zu investieren, als 5 KI- oder Software-Spezialistinnen einzustellen, die die 90 Use Cases, die es in so einem Unternehmen gibt, mal zu evaluieren und zu schauen, wo man da besser werden kann. Also es ist unheimlich schwer, sich vorzustellen, in etwas zu investieren, wo ich nicht genau vorher sagen kann, was hinten rauskommt. Das ist so ein Punkt, woran ich nicht festmache, dass es mit der Veränderungsbereitschaft wirklich nicht so weit her ist. Wie ist deine Beobachtung?
Bei Innovationen weiß man, dass das meiste, was man da reinsteckt, nicht nur an Geld, sondern auch an Energie etc., hinterher nicht den Ertrag liefern. Das ist aber so, das ist bei jeder Innovation so, insbesondere bei künstlicher Intelligenz, das lässt sich auch kaum vermeiden. Nur die 10%, die dann Unterschied machen, die dann auch in einem Wettbewerb den Unterschied machen, die werden ohne die 90% nicht entstanden. Ich kenne das aus meinen journalistischen Erfahrungen. 90% haben wir anrecherchiert damals, alles Mögliche anrecherchiert, aber es wurde dann nur 10% gebracht. Bis heute ist es so, wenn man in den Leitmedien mit denen spricht, dass viel mehr Geschichten anrecherchiert werden, als dann hinterher wieder gebracht werden. Jetzt ist vermeintlicherweise es ja so, dass im KI-Zeitalter, Internetzeitalter alles so kurz ist und lange Geschichten, kein Mensch mehr die Zeit dafür hat, die zu lesen. Dennoch ist es wichtig, dass man diese kleine Nische aufrecht erhält. Auch für mich beispielsweise ist es so, ich lasse mich davon nicht abbringen, in meinen Trainings etc. auch mal richtig so den Drilldown zu machen. Also wirklich mal in die Tiefe zu gehen und die Leute auch nicht locker zu lassen. Da kriegt man auch manchmal negatives Feedback. Oder auch von den Studierenden an der einen oder anderen Stelle kann ich schon fast die Uhr nachstellen, wo man die verliert. Aber man will mal gucken, wie weit die mitgehen können und wie weit die in der Lage sind mitzugehen. Und dann stellt man fest, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und diese, ich sag mal, dass wirklich etwas zu durchdringen ist etc., das hat sicherlich nachgelassen. Aber jetzt nicht in den letzten 2-3 Jahren durch künstliche Intelligenz, sondern ich würde mal sagen in den letzten 20 Jahren.
Und generell die Veränderungsbereitschaft in Unternehmen, in Führungsetagen, ich meine, du coachst diese Menschen auch. Was ist da dein Blick da drauf? Herrscht da der Aufbruchwille, nach vorne gerichtet, Dinge anders zu machen, diese neuen Technologien zu nutzen? Oder ist es eher so, dass viele überfordert sind, perspektivlos, eigentlich Orientierung geben müssten, aber selber nach Orientierung suchen?
Ja, genau. Also die suchen selber nach Orientierung, sollten Orientierung geben und sind ein bisschen gefangen in dieser Situation häufig. Wobei mein Eindruck ist, es gibt da jetzt ganz unterschiedliche Situationen. Also es hat sich extrem aufgefächert. Der Begriff der Changeability, also die Fähigkeit und Bereitschaft zur Veränderung, das ist ja die Grundlage, wo stehen die Leute, das ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Generell weiß man ja, wenn ein Haus brennt, weiß jeder, dass gelöscht werden muss. Also insofern muss man da über das Thema Changeability nicht reden, in Krisensituationen beispielsweise. Nur in Krisensituationen ist eigentlich viel zu spät. Die große Kunst ist ja, wenn ein Unternehmen ein strategisches Problem hat, was durch die simple Frage sich ergeben kann, warum soll es uns eigentlich noch in 10 Jahren geben? Was ist der absolute Need, also Druck, und auch, ich sag mal, Zusatznutzen, den wir liefern und den auch kein anderer liefern kann, auch wenn Google noch so viel Geld ausgibt, die können uns nicht ersetzen. Ja. So, und diese einfache Frage führt häufig dann zur Situation, ja, so unersetzbar sind wir doch nicht und unser Geschäftsmodell hat schon Schwächen. Das findet aber viel zu wenig statt, das muss man ganz klar sagen. Also wenn das stattgefunden hätte in der deutschen Automobilindustrie beispielsweise vor 10 Jahren, dann würde sie jetzt nicht dastehen, wo sie dasteht. Weil zufälligerweise hatte ich dann zu einem der deutschen Premiumhersteller aus dem privaten Kontext auch die Gelegenheit, vor über 10 Jahren sich schon in China umzutun, auch mal mit dieser Branche intensiver umzutun, weil mehr Zufall, als man da auf der Automobilausstellung rumgelaufen ist. Und eigentlich hätte man das, was jetzt in China der Fall ist, schon damals sehen können. Das ist ja nicht so, dass in China die ganzen EV-Autos und Batteriefabriken innerhalb von 2 Jahren aus dem Boden explodiert sind, ja, oder vom Mond herabgefallen. Das war ja von 10-12 Jahren schon alles sichtbar, was da passiert und was da auch von staatlicher Seite gefördert wird etc. Und dann waren dann gewisse, ja, wie soll ich sagen, auch hausgemachte Probleme, Stichwort VW-Skandal. Also sprich, da hat man Geld ausgegeben für Strafen, aber nicht für Investitionen in die Zukunft. Also insofern, da sind viele, viele hausgemachte Probleme aufgrund der Tatsache, dass man nicht früh genug die schlauen Fragen gestellt hat. Warum soll es uns noch in 10 Jahren geben? Was machen wir anders als andere, besser als andere? All solche einfach simplen Fragen, die übrigens dann auch Michael Groß sich stellt, die jeder, der hier auch gerade zuhört, sich stellen kann. Warum soll es mich eigentlich in 5 Jahren noch geben, in 10 Jahren noch geben? Was ist der Unterschied? Wo kann ich nicht weg, durch künstliche Intelligenz nicht weggerationalisiert werden etc.? Also insofern, und dann kommt man zu interessanten Antworten und kann seine Energien, die auch endlich sind, auch dann fokussieren.
Zu welchen Antworten kommst du als Change Coach?
Ja, im Prinzip kommt man genau auf diese Situation. Ich bin der Überzeugung, dass je mehr unsere Arbeitswelt durchdrungen wird in bestimmten Standardprozessen durch künstliche Intelligenz, desto wichtiger wird der Mensch, weil er den differenzierenden Faktor macht. Also suche ich mir die Nischen, wo der Mensch als differenzierender Faktor mit Fachkompetenz eine wichtige Ergänzung liefern kann. Das ist natürlich bei Führungskräften der Fall. Also beispielsweise, ich beschäftige mich ja viel mit Führung seit Jahrzehnten. Und da fragt man sich natürlich schon, wie verändert sich Führung jetzt, wenn man demnächst am Tisch nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, sondern auch die KI-Agenten. So, was passiert dann? Ja, und da gibt es natürlich keine Antwort, die man dann sagt, das ist garantiert zu tun, damit du, also das wird so nicht sein, weil ja auch jedes bei jedem Berufsbild der Einfluss unterschiedlich ist. Also es gibt Berufsbilder, da ist der Einfluss der künstlichen Intelligenz weniger vorhanden, auch für die Führungskräfte. Und es gibt Berufsbilder, beispielsweise in vielen gehobenen Dienstleistungen, wo der Einfluss der KI wirklich massiv sein wird und wo man dann als Führungskraft, und darum geht es ja jetzt, also nicht um die fachliche Führung, sondern um die Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann plötzlich ganz andere Situationen hat. Ja, da gibt es Tools, logischerweise Instrumente, die einem da weiterhelfen können. Nur ob es jetzt eine, ich sag mal, Königsweg gibt und so musst du dich aufstellen, so ist ein definiertes Rollenmodell etc., erstens ist das noch gar nicht absehbar. Zweitens glaube ich nicht, dass es das in Zukunft noch geben wird. Also Beispiel, an der Goethe-Uni gibt es ein großes Forschungsprojekt zum Thema Identity Leadership. Ganz klassisches, etabliertes, seit Jahrzehnten untersuchtes Führungsmodell. Ja, Identity Leadership bedeutet, dass im Prinzip durch Identitätsstiftung, durch Vorbildcharakter gibt es verschiedenste Facetten. Das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen. Jedenfalls Führungskräfte erfolgreich Einfluss auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben können und das auch Vorteile hat für die Geschäftsentwicklung. Der Zusammenhang ist ja wichtig, weil ich mache ja nicht Führung als Selbstzweck, sondern es muss ja am Ende des Tages einen wirtschaftlichen Effekt haben. So, und jetzt kommt plötzlich die KI als neue Kollegin, die da drin steht in diesem Wechselverhältnis, weil Identity Leadership ist ja extrem beziehungsorientiert. So, und dann kann man sagen, was bedeutet das eigentlich für dieses etablierte Modell? Und natürlich wird es so sein, dass man jetzt erstmal schauen muss, wie sich das Ganze entwickelt, weil letztlich Interventionen zu fahren beispielsweise, und das haben wir ja schon mal versucht zu simulieren in unserer aktuellen Studie, die wir gemacht haben in der Goethe-Uni und die Unterstützung der FAZ auch, zusammen über 1000 Interviews geführt mit verschiedenen Szenarien. Da wird klar, es gibt bestimmte Grenzen, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuell sagen, das ist die sogenannte No-Go-Zone für künstliche Intelligenz. Und es gibt Bereiche, wo sie sich durchaus darauf einlassen und auch Vertrauen haben in künstliche Intelligenz. Jetzt fragt sich natürlich jeder, okay, was ist die Grenze? Und die Grenze ist die eigene Karriere, das eigene Gehalt, das Thema Beförderung, das Thema, alles, was mit der eigenen persönlichen Entwicklung zu tun hat. So, da ist zurzeit eine klare Grenzziehung. Methodisch kann man sagen, wissenschaftlich betrachtet, ja, mit der Zusammenfassung von Texten, mit IT-Support, wo ein hoher Vertrauenslevel da ist, also zumindest bei unserer Untersuchung, und wir haben ja fast 200 für jede einzelne Szenario Probanden durchgeschleust, das war also quasi eine Simulation von Entscheidungen. So, aber das Thema meine eigene Beförderung durch KI, gibt's noch keine Erfahrung. Also insofern können das auch schwer beurteilt werden. Das ist methodisch richtig. Faktisch sind die Unterschiede aber so signifikant, also so extrem polarisierend, dass selbst wenn man jetzt Erfahrung sammeln würde mit KI, die die eigene Beförderung massiv beeinflusst, der Unterschied sich nicht nivellieren würde.
Also heißt, ich nehme das Tool schon, die KI als Support, als Arbeitswerkzeug, da wo es mir hilft, indem ich Formulierungshilfen bekomme, indem ich Sachen recherchiere, indem ich Dinge schneller machen kann. Aber ich gehe nicht so weit, dass sie sozusagen meine eigene Karriere blockiert, weil sie vielleicht die bessere Führungskraft ist als ich selber.
Ja, beziehungsweise es geht auch um normale Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch Führungskräfte. Und da ist beispielsweise auch statistisch signifikant, beim Thema Empfehlung für Beförderung sind Führungskräfte offener. Ja, warum? Sie sparen Zeit. Vermeintliche Objektivität. Also sprich als Führungskraft, also bei uns in der Untersuchung, also statistisch signifikant, ist der Unterschied zwischen der Perspektive von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und von Führungskräften. So, warum machen das Führungskräfte? Können wir jetzt nur orakeln, weil wir haben das dann nicht abgefragt. Müsste man in zweiter Stufe machen. Naheliegend sind meistens die einfachsten Erklärungen, nämlich ich erspare Zeit und ich kriege einen objektiven Partnerin an der Seite, vermeintlich objektiv, die mir diesen ganzen Diskussionen bei Beförderung abnimmt.
Wie sieht dann für dich in so einem Szenario die Führungsperson aus, heute oder auch vielleicht in den nächsten wenigen Jahren?
Ja gut, die Führungskräfte werden wesentlich stärker als Mensch, als Persönlichkeit gefordert sein, ja, damit sie noch führen können. Was da übrigens dazu führt, dass viele potenzielle Nachwuchsführungskräfte das gar nicht mehr machen wollen. Das stelle ich fest bei meinen Umfragen, bei meinen Studierenden, mache ich immer am Anfang eine anonymisierte Umfrage. Ich mache Vorlesungen zum Thema Führung und Organisation. Da fragt man natürlich, ja, wollt ihr eigentlich Führungskräfte werden? Weil dafür sitzen wir ja hier. Und dann schätzungsweise, ich könnte jetzt ja fragen, wie viel ist das so, liebes Publikum dort draußen, schätzt mal. Ja, und dann die Antwort ist weniger als 25%. Und das ist in den letzten 10, 15 Jahren, so lange mache ich das Spielchen, schon deutlich gesunken. Ja, also immer weniger Leute wollen Führungskräfte werden.
Hast du eine Erklärung dafür? Weil ich kenne ähnliche Befunde, wenn es um Unternehmertum geht, also auch im Handwerk, wo die Bereitschaft auch von Mitarbeiterinnen einfach den Laden zu übernehmen, der gut läuft, mit einer guten Kundenstruktur, mit vielen Aufträgen, die sagen, nee, will ich gar nicht. Ich will weiterhin Angestellter sein und der Eigentümer hat dann wirklich massive Nachfolgeprobleme. Mhm. Also ist das ein Befund, den du breiter siehst, dass Menschen weniger bereit sind, Führung zu übernehmen?
Generell kann man das natürlich jetzt nicht sagen, dass es komplett niemand mehr gibt. Nein, das ist nicht der Fall. Es geht darum, dass es weniger gibt. Warum? Erstens, weil Expertenkarrieren durchaus auch attraktiv sind. Das gibt es ja in vielen Berufsbildern mittlerweile, dass man sagt, es gibt nicht mal diese klassische hierarchische Karriere, es gibt auch Expertenkarrieren. Ja, dass man große Fachverantwortung hat und da sind sicherlich dann auch die IT-Unternehmen wiederum vorbildlich, die das schon seit vielen, vielen Jahren machen. Und das findet jetzt auch in anderen Unternehmungen statt, Expertenkarriere, warum machen die Unternehmen das? Um ihre Talente zu binden, die eben keine Führungskräfte werden wollen. So, warum man keine Führungskraft werden will, ist erstens, es geht halt von der eigentlichen Fachlichkeit dann ab. Ja, man muss sich mit Themen beschäftigen, die plötzlich man vielleicht auch gar nicht machen möchte. Man sieht das bei anderen Führungskräften, dass das auch nicht nur mit hohen Spaßfaktoren verbunden ist. Im Einzelfall, also das muss man wirklich Führungskraft sein, muss man wirklich wollen. Und jetzt kommt das Thema künstliche Intelligenz dazu, wo es viele Assistenzfunktionen gibt, die Führungstätigkeiten übernehmen, Mustererkennung etc. Und es gibt dann halt die Situation, nämlich Teamentwicklung, Mitarbeiterentwicklung, wo es sehr stark um die persönlichen Fähigkeiten, menschlichen Fähigkeiten geht, Empathie etc. Und das wird ja noch komplizierter für die Leute. Führungskräfte, ganz klassisch, insbesondere in Deutschland, haben sich ja über die fachliche Expertise hochgedient. Die berühmten Vertriebsleiter, die besten Verkäufer waren. Dadurch ist man nicht automatisch eine gute Führungskraft, wie wir alle wissen. So, ist aber der Klassiker. Übrigens nach wie vor erlebt man das. Und jetzt kommt die Situation, dass dieses eben nicht mehr der Fall sein wird. Dass also eine Führungskraft des Vertriebs, wo vielleicht viel weniger Vertriebskräfte dabei sind, weil vieles kann die KI übernehmen, und Technologien übernehmen, erlebe ich auch schon bei Kunden. So, das heißt, diejenigen, die Führungskraft sind, die brauchen Führungskraft für weniger Vertriebsmitarbeiter, wo es nur noch Key-Accounter gibt, die aber hochspezialisiert sind. Und gleichzeitig führen die KI-Agenten, die Standardvertriebstätigkeiten machen. Also das ist jetzt ein konkretes Beispiel, was ich jetzt aus meiner Mandantschaft sehe. Und da ist eine Person, das finde ich ganz spannend, die wirklich diese Herausforderung als Chance sieht und sich da echt als Vertriebsleiter extrem weiterentwickelt hat. Und dieses, ich habe jetzt plötzlich noch mehr Bälle zu jonglieren, nämlich nicht nur die Bälle von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern die Bälle der verschiedenen KI-Agenten. Und zwar die sowohl draußen es gibt, ja, es gibt ja mittlerweile auch vieles, was man draußen quasi unabhängig von der Unternehms-IT nutzen kann und die es innerhalb eines Unternehmens gibt, so. Und das ist, denke ich mal, für viele Führungskräfte eine große Herausforderung, weil bislang war es ja auch schon schwierig für viele Führungskräfte, wirklich diese menschlichen Faktoren in den Vordergrund zu stellen.
Wie müsste für dich ein ideales Führungskräfteentwicklungsprogramm aussehen? Weil meine Erfahrung ist, ich suche immer die Orte, wo die Menschen genau das lernen, was du sagst. Das sind ja alles entweder Erfahrung oder persönlichkeitsentwickelnde Kompetenzen, nenne ich das mal, die mit der Fachlichkeit, mit der eigentlichen Fachlichkeit wenig zu tun haben. Also wo lernt die Führungskraft, die das angehen möchte, heute genau diese Skills?
Das ist eine gute Frage, wo man so etwas lernt in der Universität, beispielsweise bei mir, ja. Aber das ist wirklich leider die Ausnahme in Universitäten, das muss man ganz klar sagen, weil beispielsweise bei mir kommen halt viele Studierende, die noch nie was mit dem Thema Führung zu tun gehabt haben. Also da schon die Frage am Anfang, wer erklärt mir mal den Unterschied zwischen transaktionaler und transformationaler Führung? Jetzt mal wirklich erste Stunde Führungskräfte, so. Und dann ist schon mal Schweigen häufig im Raum und das ist natürlich schwierig. So, und selbst wenn man Führungskräfte manchmal fragt, ist es so, dass die bestimmte Grundlagen der Führung, die immer wichtiger werden, um die Rollen auszufüllen, eben nicht da sind. Zurzeit ist es ja sogar so, dass gesagt wird, wir haben keine Workforce mehr, sondern wir gehen zur Skillforce. Also sprich, in ein kompetenzbasiertes Unternehmen, wo die Menschen auch ihre Spezialkompetenzen entwickeln. Wichtig ist, dass wenn man so etwas macht, dass man natürlich ein Fundament hat. Also das stelle ich häufig fest, dass bestimmte Fundamente noch gar nicht da sind. Und dann fragt man sich, okay, wird dafür noch Geld ausgegeben, mal so das Rüstzeug nahe zu bringen? Ja, das ist zurzeit eher schwierig, ehrlich gesagt, was ich so mitbekomme.
Also ich erlebe das auch, weil wenn ich dann in die Unternehmensakademien reinfunke, also die mittelgroßen, größeren Unternehmen haben ja auch eigene Akademien, die wollen natürlich auch alle Führungskräfte, Entwicklungsprogramme aufsetzen und dann fragen die auch uns, könnt ihr uns da helfen? Dann sage ich, ja, klar. Wie ist das Zeitbudget? Oh, das ist ganz schwierig. Also 2 Tage irgendwo sich hinsetzen, das geht gar nicht mehr. Das muss jetzt alles in 2 Stunden sein und möglichst alles online. Und ich so, ja, aber das ist ganz schwierig, da eine Persönlichkeitsentwicklung zu stimulieren, zu inspirieren, voranzutreiben. Wir müssen schon mehr Zeit haben, auch mit den Leuten zu arbeiten. Das ist ja ein Entwicklungsprozess. Und dann höre ich vielerorts, ja, da gibt's kein Verständnis, dann gibt's nicht die Zeitbudgets dafür. Das sehe ich so als einen Faktor. Und der zweite ist, sich wirklich mit sich selber auseinanderzusetzen. Also wir beschreiben das ja in unserem Buch auch. Das sind Fähigkeiten wie Resonanzfähigkeit, Resilienz, Reflexionsvermögen oder auch, was du gerade sagtest, strategische Vorausschau. In der Lage zu sein, den Kontext zu verstehen, in dem ein Unternehmen sich in ein paar Jahren befindet und dann zu überlegen, welche strategischen Optionen haben wir eigentlich? Das sind ja auch alles Dinge, die ich ja als Grundlage brauche, um dann andere zu begeistern und zu sagen, pass mal auf, wir gehen in diese Richtung, ich gebe diese Orientierung vor und jetzt bitte folgt mir, weil ich das euch auch erkläre, warum wir das machen. Das sind ja alles, ich sag mal, Fähigkeiten, die vielerorts heute gar nicht so mehr gekonnt werden.
Ja, das ist eine große Herausforderung, wobei ich muss ehrlich sagen, wenn man das jetzt wie ich auch 30 Jahre schon macht, diese Situation gab es schon fast immer, ehrlich gesagt, ja, dass man die Leute rauszieht, in Anführungszeichen, so wird das ja immer empfunden. Nee, es ist kein Rausziehen, es ist jetzt wirklich ein Enabling, ein Möglichmachen für das, was eigentlich die Rolle dieser Führungskraft ist. Und dazu braucht es, und das, wie gesagt, auch dieser Podcast soll da einen Beitrag zu leisten, dass es umso wichtiger, je mehr technologisiert wird unser Arbeitsleben, umso wichtiger sind diese vermeintlich weichen Faktoren. Da gibt es halt die uralte Change-Formel, auch die wiederhole ich gebetsmühlenartig. Hört sich halt auf Englisch immer sehr schön an, auf Deutsch nicht so, ja. Also Hard Factors are core to play und Soft Factors are key to win. So, und da sind wir wieder beim Sport, weil, ich sag mal, wer nicht Fußball spielen kann, der sollte nicht auf den Platz gehen und versuchen, Weltmeister zu werden. Aber wie das Team miteinander harmoniert und miteinander spielt und die beispielsweise die deutschen Basketballer seit vielen, vielen Jahren zeigen das ja, da laufen Leute rum auf dem Platz, die zum Teil, jetzt bitte nicht vom Stuhl fallen, aber so ist das, die zum Teil 20 Millionen Dollar im Jahr und mehr verdienen. Und die kämpfen füreinander, die stützen sich. Und das ist halt diese Soft-Factor-Thematik, die mit den harten Faktoren, wie ich Bälle werfe und so weiter und mit der Technik, wenig zu tun haben. Das ist vorausgesetzt. Und das ist in Unternehmen übrigens genauso. Und da braucht man halt Leute an der Unternehmensspitze. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, die das davon überzeugt sind und die das fördern. Und die sagen, dafür nehmen wir uns Zeit. Und das ist für uns wichtig, dass diese Entwicklungsmöglichkeiten bei uns vorhanden sind. Wenn das nicht vorhanden ist, total technologiegetrieben, total mechanistisch, dann fällt es eben schwer, da was zu machen. Ja.
Jetzt hast du gerade schon den Sport angesprochen. Was kann man aus dem Sport lernen, wenn es darum geht, seine eigene Führungspersönlichkeit zu entwickeln oder auch zu schauen, wie das Teaming funktioniert, wie ich ein Team führe? Du hast gerade die Basketballer angesprochen. Wenn du das mal dekodierst, für uns, was sind so die Muster, die du da siehst, wo du sagst, daraus kann ich schon eine Blaupause nehmen, wie gute Führung heute und auch in Zukunft aussehen muss?
Also zunächst mal grundsätzlich, was zählt es auf dem Platz? Also sprich, dass die Führungskräfte einfach feststellen, auf dem Platz sind nur Menschen. Schiebt man die ganze Technologie beiseite und dann hast du die Menschen vor dir, auf dem Platz. Und die hast du zu führen, die hast du zu motivieren, zu aktivieren. Das ist zum Beispiel so ein Muster, was ich ganz gerne mache. Übrigens auch in Online-Seminaren. Alles erstmal wegschieben. Alles erstmal weg. Also, und vor allen Dingen, ich sage auch, bei mir wird nichts aufgezeichnet. Er kam schon so, macht mal Tutorials. Ich sag, nee, sorry. Meine Stärke ist live, in 3D, Raum und Zeit sind identisch. Deswegen auch bei externen Anbietern, für die ich arbeite, da wird nichts aufgezeichnet. Auch meine Uni-Vorlesungen, da gibt's auch manchmal Leute, die sagen sich, ja, zeichnest du dann Vorlesungen auf? Ich so, nee, die zeichne ich nicht auf, weil ihr könnt auch das nachlesen, was da inhaltlich passiert. Das ist nicht das Thema. Die Vorlesung, da passiert aber viel mehr Interaktion. So, und deswegen geht's mir darum, dass Führungskräfte Interaktionen lernen. Also letztlich geht es am Ende des Tages um sehr Basisthemen, wo man sagt, die menschliche Interaktion ist halt extrem komplex. Ja, das kennt jeder aus dem privaten Umfeld. Und deswegen sich darauf einzulassen, auch mal Schwächen zuzulassen, beispielsweise als Führungskraft. Einfach diese Aussage, das weiß ich nicht. Ja, oder das möchte ich jetzt nicht entscheiden. Ich vertraue euch, eine richtige Entscheidung zu treffen. Solche Wörter fallen vielen Führungskräften bis heute schwer.
Ich fand eine ganz faszinierende Beobachtung bei der Weltmeisterschaft der Basketballer, hatte der Kapitän Dennis Schröder ein miserables Spiel in der K.O.-Runde. Dann haben sie hinterher Gordon Herbert, den Trainer, gefragt, du hast doch gesehen, dein Spieler, dein Kapitän war so schlecht, heute hat einen rabenschwarzen Tag gehabt. Warum hast du ihn nicht vom Feld genommen? Und seine einfache Antwort war, weil er der Kapitän ist, den nehme ich nicht vom Feld.
Genau, das ist beispielsweise ein Vertrauensbeweis, ja, nach dem Motto, der hat jetzt hier ein Scheißspiel, aber ich vertraue der Mannschaft und ich vertraue meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie eine Lösung finden, um das zu machen. Und jetzt nicht, da muss die Führungskraft, in diesem Fall jetzt der Trainer beim Sport, von außen dann eine Lösung finden. Nee, da hätte er durch das Entmachten des Kapitäns, er ist ja der verlängerte Arm im Sport, insbesondere in den Ballsportarten hat der Kapitän ja nicht nur eine formale Rolle, ja, also zu wählen, wer den Anschluss hat im Fußball beispielsweise, natürlich einen extremen Machtvakuum geschaffen. Ja, wie geht's jetzt weiter, etc. so. Und deswegen ist ein Vertrauensbeweis. Und Vertrauen, das sind so Begriffe, Vertrauen entsteht ja nicht durch Technologie. Ja, eher Vertrauen kann man durch Technologie verlieren. Vertrauen können nur Menschen untereinander entwickeln, ja. Dann unterstützt vielleicht mit Technologie, nur am Ende des Tages sich aufeinander verlassen zu können, das ist eine Sache, die menschliche Fähigkeiten erfordert, ja.
Nimmst du immer noch eine höhere Misstrauenskultur in Unternehmen wahr? Also mir sagen Führungskräfte zum Beispiel auch auf der Top-Management-Ebene, und das finde ich so irre, sie können innerhalb ihres Vorstandes, innerhalb ihrer Geschäftsführung nicht vertrauensvoll mit ihren Peers reden.
Ich erlebe, was das Thema Vertrauen anbetrifft, extrem unterschiedliche Konstellationen. Es gibt manchmal extreme Vertrauensvorschusssituationen, ja, also wo man wirklich sagt, was ist mit denen hier los, ja, was haben die denn genommen? Die sind ja sowas von Friede, Freude, Eierkuchen und auch Vertrauensvorschuss in Technologien beispielsweise, eierlegende Wollmilchsau beispielsweise wird da manchmal unterstellt, insbesondere in Richtung künstliche Intelligenz. So, und da gibt's umgekehrt die Situation, was du gerade beschrieben hast, Vertrauensdefizite, also latente Vertrauensdefizite, dass auch andere Personen dann dort reinkommen, wie zum Beispiel wir als Externe, und dann denken, okay, was ist hier los? Ja, die trauen sich ja nicht über den Weg. Und dann kommen auch Leute dazu, und das machen wir in unseren Kulturanalysen beispielsweise, die werden dann relativ schnell assimiliert. Die werden dann in diesem Misstrauenskontext dann aufgenommen oder werden sofort abgestoßen. Zum Beispiel solche Äußerungen in Fokusgruppen. Ja, damit macht man sich ja bei uns keine Freunde. Ja, ja. Das sollte man besser nicht sagen. Das hört sich jetzt so an wie eine Geschichte aus dem letzten Jahrhundert, findet aber nach wie vor statt. Manchmal nicht so explizit, weil wiederum das sollte man so nicht sagen. Wiederum auch etwas ist, was man nicht sagen sollte. Hat ja auch immer eine Metaebene. So, aber das kann man ja dechiffrieren und dekodieren und dann merkt man, aha, hier ist ein Vertrauensdefizit. So, und dann kommt das Thema Vertrauensverlust. Das spielt beispielsweise im Thema künstliche Intelligenz eine große Rolle, wird hundertprozentig in vielen Unternehmen passieren, nämlich wenn die Leistung der künstlichen Intelligenz nicht den Erwartungen entspricht. Beispiel autonomes Fahren. Das autonome Fahren ist nachweislich genauso sicher schon jetzt in San Francisco, wo das ja passiert, wie menschliches Fahren. So, aber es muss besser sein, ja, weil dann kann ja auch ein Mensch fahren. So, das heißt, Fehler, die autonome Fahrzeuge machen, werden wesentlich stärker kritischer beachtet als menschliche Fehler, weil Menschen machen Fehler und das ist akzeptiert.
Und weil es natürlich eine Maschine ist, die den Fehler macht, oder?
Genau, deswegen, das wird aber nicht akzeptiert. Das heißt, da ist der Vertrauensverlust tendenziell größer bei Maschinen, weil sie eben besser sein sollen als Menschen, ansonsten bräuchte man sie auch nicht. Ist ja auch nicht verkehrt. Also anderes Beispiel, Chirurgie, ja, also beispielsweise Gelenkchirurgie. Da habe ich einen guten Freund, der sich damit beschäftigt, intensiv, was die Roboter können etc. Und die müssen natürlich, was jetzt die langfristigen Ergebnisse von solchen Operationen anbetrifft, besser sein als der Mensch, was Nachversorgung anbetrifft und Funktionsfähigkeit, Gelenke. Die müssen natürlich besser sein als der Mensch. So, und ansonsten akzeptiere ich das als Patient ja nicht, wenn sie nur genauso gut sind. Ja, dann soll der Mensch das halt machen.
Jetzt kommt ja in ein paar Tagen unser Buch raus, Teak Walks. Hattest du schon mal Gelegenheit gehabt, da reinzugucken?
Ja, also ich finde, Teak Walks ist mutig, weil mutig bedeutet, ich sag mal, so Rollenmodelle zu finden und versuchen, so eine Clusterung zu schaffen etc. Das gibt sicherlich Orientierung. Ja, einerseits ist es schwer zu sagen, wo sich das Ganze aktuell hinentwickelt. Ja, also es ist verdammt schwer zu sagen, okay, das sind Rollenmodelle. Ich hatte ja das Beispiel genannt, Identity Leadership, wo jetzt die Frage ist, wie wirkt sich das aus mit so diesem etablierten Konzept, dann mit künstlicher Intelligenz. Also insofern, abgesehen jetzt von dem Layout und von der Darstellung, das ist alles sehr, 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 sehr schön, logischerweise, geht's halt darum, wo kann ich mich da verorten mit meinen Anforderungen? Wo kann ich es schaffen, meinen Platz da zu finden? Ja, und ist dieser Platz, passt der für mich? Insofern ist gut, dass das Buch da Orientierung gibt, ja, dass man einen Platz finden kann. Ob der dann mit Leben erfüllt wird, das muss man ganz klar sagen. Und ich habe ja selber Bücher dazu geschrieben und habe das gesehen, dass man dann feststellt, okay, ich habe die Botschaft verstanden, ich glaube auch daran, nur in den Alltag habe ich halt mein Problem. Nur das kann ein Buch nicht leisten.
Genau, es ist ja ein Modell. Es, wie du sagtest, es soll Orientierung geben, es soll eine Anleitung geben. Wir haben so ein paar kleine Hacks zu jeder Fähigkeit auch formuliert, die den Leuten auf eine spielerische Art und Weise die Möglichkeit geben soll, damit zu beginnen, sich mit der Fähigkeit auseinanderzusetzen und auch zu lernen, wie man diese Fähigkeit bei sich aufbaut. Aber klar, es ist maximal der Anstoß. Das erfolgt dann durch eine intensive Bearbeitung und Beschäftigung mit den einzelnen Skills. Und dann sind wir wieder beim Thema Zeit und wie sehr ist es mir wichtig, eine Fachlichkeit in dem Thema Führung aufzubauen.
Also, richtig. Und deswegen, Bücher haben eine gewisse Grundvoraussetzung. Ja, also letztlich braucht man, wenn man auch Teak Walks liest, das gilt aber auch für meine Bücher, ihr setzt natürlich bestimmte Sachen voraus. Also es ist jetzt nicht from scratch, wie man so schön sagt. Also es ist jetzt nicht so jemand, der noch nie was von Führung gehört hat. Man braucht schon ein gewisses Rüstzeug. Das ist auch absolut okay so, weil ich glaube, wir sind alle zusammen in einer Erfahrungssituation, wo wir jetzt nicht bei Adam und Eva wieder anfangen setzen, weil das ist langweilig. Auch ich versuche dann zu sagen, liebe Leute, das setze ich mal voraus und wenn jemand da noch Nachholbedarf hat, hier sind Quellen, lest euch das mal durch und dann geht's nächste Woche weiter. Ja.
Wenn du jetzt mal auf deine Studierenden zurückkommst, die dann sagen, nur 25%, wir können uns das vorstellen mit der Führung. Was passiert mit den anderen 75%? Sind die dann weg aus diesem Thema oder fangen die an zu verstehen, dass es eigentlich ein sehr spannendes Feld ist, weil es ja um die eigene Persönlichkeit geht und ich ja mit mir mich selber auch dann dauerhaft beschäftige. Das ist ja eine wahnsinnige Qualität, mich selber fortzubilden, weiterzuentwickeln, eine eigene Persönlichkeit auszubilden, nicht das Leben von anderen zu leben, mich nicht ständig mit anderen zu vergleichen, sondern selber zu gucken, was sind meine Potenziale und Stärken? Ist das nicht etwas, wo dann auch junge Menschen feststellen, es ist eine Riesenchance, sich mit dem Thema Führung zu beschäftigen?
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht, was aus denen dann wird etc. und wie sie sich weiterentwickeln. Das kann ich fast nur bei meinem Master, also die bei mir eine Masterarbeit schreiben, beurteilen, weil das verfolgt man natürlich. Man ist ja über dann die Portale auch verknüpft. So, und da ist es schon so, dass die einen, bislang habe ich nur Frauen, ja, auch ganz interessant, die bei mir eine Masterarbeit geschrieben haben. Und über die Jahre ergibt sich da schon ein Bild und einige sind da Unternehmerin geworden und andere sind beim Unternehmen geblieben, haben da ein bisschen Karriere gemacht. Also gibt es ganz unterschiedliche Profile. Aber immerhin, und das freut mich, alle haben irgendwo weiter einen Weg sich entwickelt. Als Führungskraft brauche ich auch ein bisschen Machtbewusstsein. Und zwar Macht durch Einflussnahme. Ich möchte ja auch Einfluss nehmen können und wollen. Und das ist eine Grundvoraussetzung als Führungskraft. Dass natürlich das Ganze auch negative Konnotationen hat, das Thema Macht in Anführungszeichen. Nur ohne, also Machtmotivation, ich kenne mich ja auch ein bisschen mit Motivationsstrukturen aus. Und ohne ein bisschen Machtmotivation, das heißt, andere Menschen zu beeinflussen, dass sie etwas tun, könnte ja unser Gemeinwesen gar nicht funktionieren. Also ehrenamtliches Engagement gehört ja auch dazu. Ja, ich engagiere mich ja nicht ehrenamtlich im Sportverein oder in sonstigen Vereinen. Gehe dahin, gehe wieder nach Hause und ich möchte auch, dass etwas passiert, dass ich Einfluss habe, dass ich etwas bewege. Sonst würde ich mich nicht ehrenamtlich engagieren. So, und das ist halt diese Machtmotivation. Hört sich ein bisschen martialisch an. Und da sollte jeder mal überprüfen, wie weit er das machen möchte. Ja, Einfluss nehmen, andere Menschen zu etwas bewegen. Und das kann ich keinem verorten. Also ich kann jetzt nicht sagen, lieber Michael Pachmeier, jetzt seien Sie mal machtbewusst. Sie sollten machtbewusster sein, etc. Wenn Sie diese Motivation nicht haben, dann kann das genau ins Gegenteil verkehrend sein. Also sprich, und das ist ganz interessant, dass Unternehmenssysteme, Unternehmenskulture Menschen, die kein Machtbewusstsein haben, dann auch ausspucken. Ja, weil die werden von den Machtmenschen, die dann ihre Machtmotivation tendenziell sehr extrovertiert ausleben, ist ja mal weggeschoben, weggebissen im Negativfall und die setzen sich da nicht durch, ja, weil das ist, wird auch in Zukunft anders sein. Menschliche Beziehungen sind nicht eindimensional und nicht nur so, dass es immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Sonst würde auch durch diese Energie, also Macht entsteht ja auch Energie, ja, in zwischenmenschlichen Beziehungen, gäbe es ja keinen Fortschritt. Ja. Dass der auch destruktiv sein kann, das ist klar. Und das ist wieder die Führung gefordert, dass solche Energien nicht destruktiv wirken. Ja, das ist.
Wie passt es damit zusammen, dass wir oft davon reden, dass Führungskräfte die intrinsische Motivation von Menschen, von ihren Mitarbeitenden, aufrütteln, wachküssen, stimulieren
genau.
sollen?
Genau, und das ist ja Einfluss nehmen. Machtmotivation bedeutet, ich nehme auf andere Menschen Einfluss, dass sie etwas tun, dass sie etwas weiterentwickeln. Und das ist genau das. Dass das nicht durch reine transaktionale Führung nach dem Motto, du hast das zu tun, sondern dass Führungskräfte, auch der Klassiker in der ersten Stunde jedes Seminars zu sagen, was ist der Unterschied zwischen Manager und Führungskraft. Manager sagt, was die Leute tun sollen. Führungskraft macht Mitarbeiter erfolgreich. Auch Klassiker. Interessanterweise kriegt man auch immer noch große Augen, wenn man die Frage in den Raum stellt, erklär mal den Unterschied zwischen Manager und Führungskraft.
Der bekannte Steve Ballmer, CEO von Microsoft, hat gesagt, die drei Dinge, die eine Führungskraft können muss, ist die Strategie entwickeln und vorgeben, die richtigen Führungskräfte aussuchen und er nannte das Cheerleading, nämlich dafür zu sorgen, dass es ein Umfeld gibt, in dem meine Teams und meine Mannschaft bestmöglich performen.
Genau. So, und das ist Einflussnahme. Also, und das ist jetzt amerikanisch auch sehr stark top-down getrieben, ja, was Vor- und Nachteile hat. Immer bei, wenn wir Transaktionen betreuen, Post-Merger-Integrations und dann kommen irgendwelche Private-Equity-Leute aus dem angelsächsischen Kontext, die sagen immer, also ihr Deutschen seid so kompliziert und bis ihr mal überzeugt seid, etwas zu tun, das ist ja ewig, da muss man immer 3-4 Mal das Gleiche erzählen und dann wollt ihr nochmal diskutieren, wie so etwas funktioniert. So, aber wenn ihr mal überzeugt seid und das nachvollzogen habt, dann kann man euch laufen lassen. Und das ist halt dieses deutsche Unternehmertum, deutsche Unternehmer tendenziell eher dezentral organisiert im Vergleich zu amerikanischen oder angelsächsischen Unternehmen. Und wenn dort jemand sagt, die Erde ist eine Scheibe, dann ist die Erde eine Scheibe und jeder passt auf, dass er nicht runterfällt. So, jetzt mal ganz überspitzt formuliert. So ist es aber. Das merke ich häufig nach wie vor. Und das entwickelt sich über Jahrzehnte. Ja, also Familienunternehmen in Deutschland sind da ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und wenn man, ich nenne jetzt keine Namen, da gibt's völlig unterschiedliche Situationen. Man kann auf dem Organigramm sehen, auf dem Organigramm natürlich in Branchen, die häufig sehr gleich aus. Weil einfach bestimmte Funktionalitäten im produzierenden Gewerbe so organisiert sein müssen. Ansonsten kriegt man nie eine Maschine gebaut. So. Wie da so etwas verstanden wird, eine Organisation, die auf dem Papier vergleichbar ist, kann völlig unterschiedlich sein. Man kann top-down so eine Organisationsstruktur funktionieren, man kann aber auch bottom-up sie verstehen. Das ist völlig unterschiedlich, was man da manchmal erlebt.
Wenn du jetzt nochmal an die Transformation denkst, also an den Status quo, der sich verändern muss, eines Unternehmens zum Beispiel, um in Zukunft genauso erfolgreich zu sein wie in der Vergangenheit oder noch einfacher zu sagen, um überhaupt in der Zukunft existieren zu können. Was würdest du dir da für eine Führungsmannschaft vorstellen? Welche Typen müssten da sein? Was müssten die besonders gut können?
dieses Inspirational, also dieses Inspirierende und dieses, also inspirierend durch eine klare Strategie, durch eine klare, da steht jemand, der ist überzeugt davon, was der sagt, das tut er auch. Ja, und er tut, was er sagt. Also Authentizität und Glaubwürdigkeit spielt ja heutzutage noch eine wesentlich größere Rolle, weil so etwas kann keine Technologie. Sowas kann nur ein Mensch. Da sind Menschen, die leben das. Das sind Leute, die sind davon überzeugt, die wollen mit uns auf eine Reise gehen. Also das gehört dazu. Und das auch durchzuhalten und nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und da gibt's auch genügend Beispiele, da muss man jetzt nicht in die großen Konzerne gehen, wo das auch im Mittelstand gut funktioniert. Da hat eigentlich der deutsche Mittelstand dann auch eigentlich fast schon Startvorteile, weil das durchaus dort auch nicht unüblich ist. Dieses Authentische, dieses Glaubwürdige, das kann auch Ecken und Kanten haben. Also man kann auch mal laut Scheiße brüllen, muss man so deutsch zu sagen. Das ist Teil des Authentischen, das muss nicht immer weichgespült sein. Also dieses Authentische, Glaubwürdige und Substanzielle, was das Thema Strategie anbetrifft, ist die Grundvoraussetzung. So, und dann, um was geht's eigentlich? Also das ist ein Unterschied auch nach Branchen, das muss man ganz klar sagen. Da erlebe ich auch sehr, sehr große Unterschiede. Also es ist ein Unterschied, ob man ein hochwertiges Dienstleistungsunternehmen hat oder produzierendes Gewerbe hat, wo viel Blue Collar ist, also viel Produktion, viel Maschinen, viel Ingenieurtum. Das sind nun mal unterschiedliche Kulturen. Oder wir hatten ein Kosmetikunternehmen mal. Völlig anders. Ja, und es ist ja auch so, dass bestimmte Unternehmenskulturen, Unternehmen bestimmte Art von Menschen auch anziehen. Das findet ja auch statt. Und dann bestimmte andere Menschen abstoßen. Also ich nenne jetzt keine Namen, aber beispielsweise als regionaler Energieversorger hat man nun mal das Image, das ist ein stabiles Geschäft. Es ist wichtiger denn je heutzutage durch die Technisierung und durch das Internet und durch die künstliche Intelligenz braucht man regionale Energieversorger mehr denn je, Netzstabilität etc. So, und das ist ein stabiles Geschäft. Da gehe ich hin, wenn ich jetzt nicht unbedingt Karriere machen möchte und nicht der große Innovationsguru bin, da gehe ich da nicht hin. Das ist jetzt die Antizipation, was vielleicht ein Fehler ist, sondern wenn ich sicherheitsorientiert bin. Ja.
Aber ist das nicht gerade auch eine Schwierigkeit, dass ich dann zum Beispiel in so einem Sektor wie die Energiebranche, dass wir dann eigentlich Persönlichkeitstypen fehlen, die auch mal disruptiv sind, die auch mal sagen, wenn wir von fossiler Energie zu erneuerbaren Energien wechseln wollen müssen, um die Klimaneutralitätsziele einzuhalten, dann müssen wir jetzt hier fundamental anders denken, weil eine erneuerbare Energieversorgung ganz anders zu organisieren ist als die Zentrale über fossile Energien. Also fehlen dann nicht bestimmte Spielertypen in so einer Organisation?
Das sind dann aber die großen globalen Themen und die beispielsweise jetzt in Deutschland auch auf politischer Ebene zu entscheidenden Themen, geht man dann runter in das Unternehmen, dann ist es so, dass die ganz praktische Themen beispielsweise jetzt in der regionalen Energieversorgung haben, nämlich die Netzstabilität hinzugewährleisten. Die müssen zusehen, auch insbesondere beim Thema regenerative Energien, ja, sonniger Tag mit viel Wind. Da hat man mittags in der Regel viel zu viel Energie. Wo kriege ich die hin? Da habe ich einen Novembertag ohne Wind. Wo kriege ich meine Energie her? Das sind so ganz praktische Fragestellungen, die die im Alltag lösen müssen. So, weil wir uns natürlich nicht darüber freuen würden, wenn hier ständig der Strom ausfällt oder sonstige Dinge passieren. Gibt es die großen Themen, die gerade angesprochen worden sind in der regionalen Energiewirtschaft? Die gelten ja auch für alle anderen Branchen. Frag mal die Automobilbranche. Gibt es große Themen, die das Einzelunternehmen gar nicht lösen kann. Das Einzelunternehmen muss gucken, wie schaffe ich es in diesem Kontext, meinen Job zu machen und hier einen Weg zu finden, das zu organisieren, das zu umzusetzen etc. So, und das führt dann dazu, um jetzt den Bogen zu spannen, welche Mitarbeiter man bekommt, dass dann tendenziell man die Mitarbeiter kommt, die antizipieren, das ist ein sicherer Job, ja. Das ist etwas, wo ich mir vorstellen kann, die nächsten Jahrzehnte zu verbringen. Und nicht, ich weiß in 5 Jahren nicht, ob ich den Job noch habe oder ob es überhaupt den noch gibt. Und das sind halt verschiedene Menschentypen. Das sehe ich ja auch in der Universität, da fängt es ja an. Und es gibt halt viele, das frage ich auch dann ab, immer versteckt, was wollte eigentlich mal machen? Und es hat zugenommen, die in den Staatsdienst wollen. Warum? Ist es sicher? Verwaltung wächst ja auch in Deutschland aktuell. Ja, denkt man sich, wo ist denn die Digitalisierung? Und wir wollen ja eigentlich mehr Kosten sparen auch, was das Thema Staatsausgaben anbetrifft. Aber es gibt immer mehr Staatsbedienstete. Das geht sehr stark Richtung Pflege etc. auch. Okay, fair. In der alternden Gesellschaft ist da bedingt die Möglichkeit, das zu technisieren. Also insofern, da gibt es bestimmte Herausforderungen, die der Einzelne nicht lösen kann, wo der Einzelne aber für sich persönlich einen Weg finden muss, damit umzugehen. So. Und jetzt beispielsweise zu sagen, ich bin Wirtschaftsprüfer oder Junganwalt, dann weißt du, in 5 bis 10 Jahren wirst du ein ganz anderes Jobprofil haben und du musst deine Skills permanent anpassen, obwohl du eine Top-Ausbildung genossen hast etc., weil da wird unwahrscheinlich viel passieren in nächster Zeit. So, und darauf muss man sich einlassen.
Kommen wir zum Ende nochmal auf diese junge Generation zu sprechen. Wie ist dein Bild von denen? Da gibt es ja auch wahnsinnig viele Zuschreibungen. Ich finde immer falsche Zuschreibungen, weil ich habe jetzt nicht diese faule, immer nur an Work-Life-Balance denkende Generation vor Augen. Die erlebe ich ehrlicherweise auch so nicht. Ich erlebe da auch sehr viel Engagement und sehr viel Unternehmerinnentum und sehr viele Leute, die auch Lust haben, Leistung zu bringen. Also ich finde das immer so ganz schwierig, wenn man anfängt, eine Generation oder Jugendliche in einen Topf reinzuschmeißen oder in eine Schublade mit einem Label zu versehen. Du arbeitest ja auch intensiv mit denen zusammen. Macht dir das Sorge, wie die aus den Schulen kommen, wie die ausgebildet sind, wie sie dann in den Universitäten sich weiterentwickeln? Oder sagst du, nee, da sind coole Typen dabei und die werden uns auch in Zukunft weiter voranbringen?
Auf alle Fälle sind immer coole Typen dabei und jede Schematisierung versucht ja nur irgendwie ein paar Tendenzen hinzubekommen. So, und das ist schon so, dass bei der Gen Z muss schon schneller gehen. Also mit dem Curriculum von vor 10 Jahren könnte ich in der Uni jetzt nicht mehr reüssieren. Also da ist schon ich mache immer 4 Schulstunden und da muss nach 4 Schulstunden schon ein Ergebnis auf dem Tisch liegen. Also es ist nicht so, dass man einfach mal sagt, und jetzt lerne ich mal ein halbes Jahr Führung und Organisation und pauke das. Das ist der falsche Weg. Es muss ganz klar schnellere Möglichkeiten für Erfolge. Die Anschlussfähigkeit sollte schon wesentlich stärker sein. Das ist aber absolut fair, weil es ist ja auch wichtig, dass man schnell dann in seinen beruflichen Kontexten sich irgendwie einfasst und guckt, dass man flexibel bleibt etc. Und es gibt nach wie vor Studenten und Studentinnen, die wollen etwas wirklich total durchdringen, ja, und wollen jetzt nicht nur ChatGPT und so weiter fragen, die gibt's auch. Und es gibt genauso viele, das gab es auch zu meiner Generation, die sich ein schlankes Bein machen und versuchen irgendwie da sich so durchzumogeln. Wesentlich großer Einflussfaktor hat auch die wirtschaftliche Situation. Also vor 5 Jahren gab es viele Untersuchungen, die hießen, ja, die junge Generation interessiert sich gar nicht mehr für Gehalt. Nee, das war gesetzt. Ja, also vor 5 Jahren, vor Corona zwar, also ein paar Jahre noch länger, sagen wir mal 2017, 2018, junge Generation, es war eine boomende Wirtschaft. Das Gehalt war nicht weniger unwichtig, es war einfach nur gesetzt. Also sprich, das war ja klar, dass man ein gutes Gehalt bekommt. Was denn sonst? Also darüber diskutiert man nicht groß. Und dann kamen halt diese ganzen vermeintlich weichen Leistungen im Vordergrund, was nicht der Fall gewesen ist. Es war nur mal ein brutaler Arbeitnehmermarkt. So, und das hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren doch massiv gewandelt. Nicht nur durch die Technologie, sondern jetzt in Deutschland natürlich auch durch die, darf man nicht vergessen, 3 Jahre lange Rezession, in der wir uns hier befinden. Ja, das gab es noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Trotzdem geht es uns ja noch ganz gut. Und deswegen ist jetzt kein Arbeitnehmermarkt mehr, sodass dann plötzlich die Studierenden feststellen, das sieht man ja an den Werkstudentenplätzen, die dramatisch gesunken sind etc., plötzlich nicht mehr so, also die Ponyhof-Mentalität, die vermeintlicherweise bei dem einen oder anderen vorhanden gewesen ist, die gibt's halt dann nicht mehr. Ja.
Nimmst du Zukunftsangst wahr in dieser Generation?
Das ist ein wesentlich wichtigeres Thema, finde ich. Und da haben wir Älteren natürlich auch eine Verantwortung. Diese Angst ist da. Also jetzt mal ganz zurück, unsere Zukunftsangst damals in den 80ern. Ich war selber 83 bei dem Großen auf der Bonner Hofwiese bei der Demonstration gegen den NATO-Doppelbeschluss dabei. Das war sehr abstrakt. Ja, irgendwelche Raketen, die irgendwo stationiert worden sind. Aber jeder wusste, wer als erster schießt, ist der zweite tot. Damals, also es waren ziemlich klare Verhältnisse, die man auch bei der Bundeswehr bei mir erlebt hat. So, das war ganz klar. Ja, da sind die Roten, da sind die Blauen und alle liegen im Gebüsch, aber keiner rührt sich. Das ist jetzt weg. Also diese klaren Strukturen sind weg. Man weiß nicht, was die Amerikaner morgen denken, übermorgen machen und dann wieder anders. Dann vor der Haustür gibt's einen heißen Krieg, darf man nicht vergessen. Und zwar jetzt nicht seit mal so ein halbes Jahr und mal so ein bisschen, sondern richtig massiv. Ohne aktuell Aussichten, wie das irgendwann mal enden soll. Es gibt dann noch extreme Konflikte zum Teil in der Gesellschaft, die Jugendlichen und die jungen Menschen bewegen. Also insofern.
Und auch Klimawandel und die Auswirkungen des Klimawandels sind ja nicht vorbei.
So, und dann kommt das Thema Klimawandel, beziehungsweise der Klimawandel, die Auswirkungen kommen ja noch richtig. Ja, also letztlich geht es darum, das sagen ja auch alle, es geht ja darum, den Klimawandel auch beherrschbar zu machen. Den stoppen kann man ihn nicht mehr. Man kann ihn versuchen, nur abzuschwächen. Aber man muss ihn irgendwie beherrschen. Also insofern, das Leben von denjenigen, die jetzt im Jahr 2000 und später geboren worden sind, was sich so leicht anfühlte noch in der Schule, das ist halt extrem komplex, Multikrisen. Das ist leider, muss man ganz klar sagen, nicht mal so einfach.
Du hast ja auch selber Kinder. Wie stabilisierst du die?
Ja, die sind ja mittlerweile, das ist ganz interessant, die Kinder sind ja schon durch, in Anführungszeichen, weil die sind ja im Berufsleben unterwegs und die sind fast schon, das sagen sie auch selber, die sind fast uns näher, die jetzt so aus dem Beruf langsam irgendwann rausgehen mit Anfang 60, aber das ist noch nicht absehbar, will ich auch gar nicht, fast näher als denen, die 10 Jahre jünger sind, die jetzt quasi aus der Schule rauskommen in die Universität. Das ist ein total anderes Spiel. Die sagen sich, die sind im Beruf, die entwickeln sich dort weiter und haben auch ihre Themen. Aber für jemanden, der jetzt von der Uni kommt, also konkrete Frage von einer Studierenden, 90% dessen, was ich hier gelernt habe in den letzten Jahren, ist für den Mülleimer. Und dann sage ich auch wieder die 90-10-Formel. Ja, die 10% nicht für den Mülleimer, die hättest du ohne die 90% nicht gelernt. Ich versuche das Ganze positiv zu machen. Wobei die Quote, die gefühlte Quote von 90% ist schon blöd, ja. Muss man ganz klar sagen. Was mache ich hier die ganze Zeit? So, stell dir mal vor, du kommst jetzt von der, bist Abiturient, Abiturientin. Und hast dann die Entscheidung, wie geht's jetzt hier weiter? So, und das ist wesentlich schwieriger als vor 10 Jahren bei meinen Kindern.
Vielleicht ist es aber auch dann genau der Zeitpunkt, wo man Einfluss nehmen sollte auf sich selber, auf mein Umfeld, auf die Dinge, die um einen herum passieren. Und damit sind wir wieder beim Ausgang, auch Eigenmotivationen zu entwickeln, selber Führung zu übernehmen, auch für das eigene Leben und auch für die Gemeinschaft, in der man lebt. Michael, vielen herzlichen Dank für deine Sicht auf Führung und die Entwicklung von Führungspersönlichkeiten. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr intensiv. Hoffe, alle, die zugehört haben, haben einige Impulse bekommen und alles Gute.
Danke dir.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.